Der Titel meiner Predigt heute, ja, ist aus dem Vater Unser. Da beten wir zusammen, dein Reich komme. Und diese Aussage möchte ich mich heute, ja, mit dieser Aussage möchte ich mich heute näher befassen. Was geht in unseren Köpfen vor, wenn von einem Reich die Rede ist? Als Kind war für mich ein Reich direkt mit einem Königreich verbunden. Es wird beherrscht von einem gerechten und starken König, der seine Feinde besiegt und sein Volk beschützt. Die Menschen in seinem Reich leben in Wohlstand, weil ihr König für sie sorgt und sie nicht ausbeutet. Außerdem gibt es einen tapferen Prinzen und eine wunderschöne Prinzessin, die einander lieben. Als Erwachsener blicke ich bei dem Begriff Reich auf die Geschichte zurück. Da denke ich an das Römische Reich, das Zarenreich, das Sowjetische Reich, das Dritte Reich. Leider sind es alle traurige Beispiele von Gewaltherrschaften und Machtmissbrauch. Das ist nicht unbedingt hilfreich, wenn ich mich mit dem heutigen Bibeltext aus dem Vaterunser auseinandersetze. Oder ist das Reich Gottes das, was heute die orthodoxen Juden als das auserwählte Volk versuchen, mit allen Mitteln herbeizuführen, ein Staat Israel mit den Grenzen zu Zeiten König Davids? In meinen Recherchen zum Reich Gottes bin ich auf eine Erklärung aus meinem Bibellexikon gestoßen. Diese möchte ich euch vorlesen. Zunächst handelt es sich beim Reich Gottes um Gottes uneingeschränkte Herrschaft über die ganze Welt, über das Reich der Natur und des Geistes. Dann aber ist mit Reich Gottes noch etwas anderes gemeint, nämlich jene Gottesherrschaft, der man sich unterordnet und unter der man willig und Gott mit Freuden dient. Um das Kommen dieses Reiches, der Königsherrschaft Gottes, lehrt uns Jesus zu bitten. Dieses Reich Gottes ist immer zugleich ein gegenwärtiges und ein zukünftiges. Es ist also weder eine rein irdische, noch eine rein überirdische, noch eine rein geistige Größe. Eine einseitige Auffassung würde den Begriff in unbiblischer Weise einengen und verkürzen. Das in der Gegenwart wirksame Reich Gottes ist ein werdendes und wachsendes. Das Alte Testament berichtet von seinen Anfängen, von dem, was sich ihm auf Erden entgegenstellt und von den prophetischen Verheißungen, die dieses Reich und seine Zukunft betreffen. Das Neue Testament zeigt uns den, in dem die Königherrschaft Gottes auf Erden machtvoll in Erscheinung tritt. Jesus Christus. Wo er ist, ist die Gottesherrschaft gegenwärtig. Aber erst mit Jesu Wiederkunft in Herrlichkeit erhält sie ihre irdisch-überirdische Vollendung. So viel zu der Definition aus dem Bibellexikon. Das ist natürlich ein sehr theologischer Text und nicht immer leicht zu verstehen. Im Weiteren versuche ich mit meinen Worten, mich dem Begriff des Reiches Gottes zu nähern. Reich Gottes wird unmissverständlich deutlich, dass Gott selbst der Regierende ist. Seine Allmacht wird schon mit der Schöpfungsgeschichte dargelegt und mit vielen anderen Ereignissen aus dem Alten und dem Neuen Testament. Damit ist aber auch klar, dass die Bewohner im Reich Gottes seine Untertanen sind. Das klingt schon wieder nach Unfreiheit und Verlust der eigenen Selbstbestimmung. Aber im Gegensatz zu den irdischen Reichen ist es den Bewohnern im Reich Gottes selbst überlassen, ob sie sich ihm unterstellen. Diese Entscheidungsmöglichkeit jedoch ändert aber nichts an der Allmachtstellung Gottes. Für uns ist es aber entscheidend, wem wir dienen wollen. Dienen wir unseren Wünschen und Trieben, unseren selbsterkorenen Wertevorstellungen, bestimmten Religionsführern, die uns ein Paradies versprechen, das unseren Vorstellungen entspricht? Oder vielleicht dem Mammon Geld mit dem Ziel, immer reicher und reicher zu werden und immer mehr Einfluss zu gewinnen? Oder wollen wir uns dem Herrschaftsbereich Gottes unterstellen und ihm dienen? Aber was genau hat es mit dem Reich Gottes auf sich? In den Büchern des Alten Testaments wird nicht nur das machtvolle Wirken Gottes hervorgehoben, sondern besonders auch seine Fürsorge und Schutz seines Volkes und der immer wieder neuen Bereitschaft, ihm zu vergeben und zu sich zurückzuführen. Hier wird die Liebe Gottes zu den Menschen schon offenbar. Der Herr ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld hat kein Ende und seine Liebe ist grenzenlos. Der Herr ist gut zu allen und schließt niemanden von seinem Erbarmen aus, denn er hat allen das Leben gegeben. Deine Herrschaft hat kein Ende, sie wird bestehen von einer Generation zur anderen. Das weiß auch der Psalmbeter zu sagen, wie wir vorhin im alttestamentlichen Text bereits gehört haben. Mit Jesus Christus kommt das Reich Gottes greifbar nahe. Er sagt seinen Jüngern, dass das Reich Gottes unter den Menschen mit ihm bereits begonnen hat und Gott selbst mitten unter ihnen ist. Queen Elizabeth hat 70 Jahre in England als Königin regiert, länger als irgendein Regent zuvor. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es zu ihrer Lebenszeit viele Engländer gab, die ihr nie wirklich begegnet sind. Im Reich Gottes ist das anders. In Jesus Christus ist Gott zu den Menschen gekommen. Er war für seine Jünger greifbar und erlebbar. Im Heiligen Geist, den wir als Bewohner im Reich Gottes empfangen haben, dürfen wir seine Nähe immer wieder neu erleben. In seiner Bergpredigt und in seinen Gleichnissen weist Jesus immer wieder darauf hin, was unter dem Reich Gottes zu verstehen ist. Die Bergpredigt beginnt mit dem Satz: Glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn Gottes Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen. Erkennen, wie arm wir vor Gott sind? Versuchen wir nicht genau das Gegenteil, darzustellen, was wir alles erreicht haben, wie gut wir noch aussehen und was wir uns alles leisten können? Arm sein vor Gott heißt zu verstehen, dass wir nichts anzubieten haben, worauf wir vor Gott stolz sein könnten. Wir haben nichts, womit wir uns die Bürgerschaft im Reich Gottes verdient hätten. Die Armen haben Teilhabe an der Herrschaft Gottes. Größer könnte der Kontrast fast nicht zu unseren irdischen Verhältnissen, in der Reichtum zu mehr Macht und mehr Einfluss führend sein. Aber es geht noch schlimmer mit den Aussagen Jesu. Glücklich sind, die auf Gewalt verzichten, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich, die auf Gewalt verzichten, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Sag mal, Jesus, geht's eigentlich noch? Grundsätzlich auf Gewalt verzichten? Sollen die Ukrainer sich nicht gegen die russische Invasion wehren dürfen? Sollen sie alle das gleiche Schicksal erleben wie ihr Landsmann Alexei Nawalny, der auf Gewalt verzichtet hat und letztlich im russischen Gefängnis verstorben ist? Hätte die Regierung Israels die Hamas freundlich darum bitten sollen, die Geiseln doch wieder freizulassen? Ist der Etat für die Aufrüstung der Bundeswehr von 100 Milliarden Euro verschwendetes Geld? Spätestens mit dieser Aussage von Jesus wird deutlich, wie anders es im Reich Gottes sein wird im Vergleich zu unseren Verhältnissen. Vor einigen Jahren war eine christliche Gemeinschaft in Schlagzeilen, die sich die Aussage im Alten Testament, wer seine Kinder liebt, der züchtigt sie, sehr zu Herzen genommen hat. Die Ausübung von Gewalt war für sie kein Problem. Ihre Einstellung ist jedoch mit dem deutschen Grundgesetz nicht vereinbar. In den USA ist es Tradition, dass auch Waffen gesegnet werden. Und Donald Trump, ein bekennender Rassist und Lobbyist der Waffenindustrie, wird in manchen christlichen Kreisen als der neue Messias gefeiert. Ganz offensichtlich haben auch wir Christen ein Problem mit dem Verzicht auf Gewalt. Noch einmal zur Erinnerung. Glücklich sind, die auf Gewalt verzichten, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Ist uns das bewusst, wenn wir am Ende eines Gottesdienstes das Vaterunser beten mit den Worten, dein Reich komme? Weiter heißt es in der Bergpredigt, glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Das Reich Gottes wird ein Friedensreich sein. Darauf weist auch Jesaja schon hin, als er davon spricht, dass einmal die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Wolf wird beim Schaf zu Gast sein. In einem Friedensreich werden Friedensstifter leben. Friedensstifter zu sein, ist letztendlich die Konsequenz daraus, auf Gewalt zu verzichten. Aber es ist ein aktives Handeln. Für den Frieden sich einzusetzen, bedeutet, auf Menschen zuzugehen. Und ich denke dabei nicht an Friedenslösungen zwischen Nationen, sondern an unbefriedete Beziehungen. In unserem direkten Umfeld. Das kann die Beziehung zum Nachbarn, dem Arbeitskollegen oder der Kollegin, den eigenen Familienangehörigen sein. Frieden stiften kann auch bedeuten, ganz bewusst auf den eigenen Ansprüchen zurückzutreten, um des lieben Friedens willen. Erbstreitigkeiten zwischen Geschwistern, die zum Zerbruch einer Familie führen, ist für mich der Klassiker, der mir dazu einfällt. Wo Frieden unter den Familien verloren geht. Weil jeder auf seinen Anteil beharrt und auf nichts verzichten möchte, geraten Familiengehörige in unversöhnlichen Streit. Du bist nicht mehr mein Bruder, du bist nicht mehr meine Schwester. Wie viele Menschen haben das schon hören müssen oder ausgesprochen? Aber mit einem solchen Verhalten müssen wir uns den Platz im Reich Gottes Friedensstifter können vergeben, auch wenn sie damit einen vermeintlich eigenen Nachteil erfahren. Aber mit einem solchen Verhalten müssen wir uns den Platz im Reich Gottes nicht erarbeiten, sondern das ist Reich Gottes, dort, wo wir einander vergeben. Wo Menschen sich vergeben und einander verzeihen, ist die Herrschaft Gottes gegenwärtig. Das macht Jesus in seinen Reden über das Reich Gottes immer wieder deutlich, dass es nicht um ein rein zukünftiges Ereignis geht, sondern dass mit ihm das Reich Gottes bereits gekommen ist. Glücklich sind, die deshalb verfolgt werden, weil sie Gottes Willen tun. Sie werden mit Gott in seinem Reich leben. Ein Bürger im Reich Gottes zu sein und nach seinem Willen zu leben, bedeutet in dieser Welt nicht immer für sein Handeln Anerkennung zu finden. Das Reich Gottes ist in seinen Maßstäben so anders wie in den irdischen Reichen, sodass Menschen, die nach Gottes Willen handeln und auf Unverständnis und Ablehnung stoßen müssen. Dies hat Jesus mit seinem eigenen Leib am Kreuz auch deutlich gemacht. In Westeuropa hat es schon seit über 100 Jahren keine Christenverfolgung mehr gegeben. Aber für sehr viele Christen in dieser Welt ist das heute schon Realität. Wenn wir beten, dein Reich komme, kann das in der Konsequenz bedeuten, dass auch wir um unseres Glaubens willen verachtet werden. Später, im Verlauf des Matthäusevangeliums, versucht Jesus seine Zuhörern immer wieder durch Gleichnisse das Reich Gottes verständlich zu machen. Dabei nutzt er die verschiedensten Beispiele, um die unterschiedlichen Merkmale des Reich Gottes darzustellen. In einer Diskussion mit den Schriftgelehrten bringt er das Beispiel von zwei Söhnen, die der Vater bittet, ihm zu helfen. Ich erzähle es kurz. Der Vater bittet den ersten Sohn, dass er doch ihm helfen möge im Weinberg. Und der Sohn sagt ihm zu, kommt aber nicht. Er bittet seinen zweiten Sohn, ihm im Weinberg zu helfen. Der Sohn lehnt ab, er hätte Besseres zu tun, kommt aber dann doch und hilft seinem Vater. Nachdem seine Zuhörer die zu erwartende Antwort gegeben haben, entgegnet er ihnen. Also Jesus fragt ihn noch, seine Zuhörer, wer hat jetzt den Willen des Vaters getan? Und erwartungsgemäß haben sie gesagt, der zweite Sohn, denn er ist ja letztendlich gekommen. Ja, und nachdem seine Zuhörer die erwartete Antwort gegeben haben, entgegnet er ihnen, das ist sicher, Betrüger und Dirnen werden eher in Gottes Reich kommen als ihr. Johannes der Täufer zeigte euch den Weg zu Gott und forderte euch zur Buße auf. Ihr aber wolltet nichts von ihm wissen. Die Betrüger und Dirnen aber folgten seinem Ruf. Was für eine Provokation, die Jesus besonders den Schriftgelehrten mit diesen Worten zumutet. Dabei ging es ihm aber sicher nicht darum, diese zu verurteilen, sondern vielmehr sie wachzurütteln. Im Reich Gottes werden nicht die sein, die ein oberflächlich frommes und religiös korrektes Leben führen. Im Reich Gottes werden die sein, die bereit waren, umzukehren. Buße zu tun, heißt es im Text. Menschen, die ihr Leben ganz neu auf Gott ausrichten und ihre eigene Fehlbarkeit und Schuld vor Gott bekennen. Ruhm und Anerkennung im irdischen Leben sind im Reich Gottes wertlos. Dort haben eventuell Betrüger und Dirnen höhere Beachtung. Beobachten wir uns doch einmal selbst, wie wir uns verhalten, wenn wir mit einer gut und teuer gekleideten Person in Kontakt treten. Ist es dasselbe Verhalten, das wir zeigen, wenn wir an der Ulmer Fußgängerzone einem Bettler gegenübertreten, der einen Euro von uns haben will? Sehen wir in dem Bettler einen Bürger des Reich Gottes? Das Kommen des Reich Gottes bei den Menschen hat schon immer die Vorstellung von etwas Großartigem, etwas Unübersehbarem geweckt. Das hatten Juden zu der Zeit Jesu erwartet und das erlebe ich auch heute noch so. Als junger Christ war ich in einer Gemeinde, die jedes Jahr eine Zeltmission veranstaltet hatte. Und meine persönliche Erwartung waren, dass sehr viele Menschen kommen. Und ich hatte die Ereignisse von einem Billy Graham oder auch von Gemeinden, die 1000 Gottesdienstbesucher haben, Tausende teilweise, so vor Augen mir gewünscht, dass es auch so kommen wird. Und 1990, als wir diese Veranstaltung hatten, haben wir unsere letzte Veranstaltung genau an diesem Sonntag, an dem das Endspiel war, Deutschland-Argentinien, wo Deutschland Weltmeister wurde. Und es war kaum jemand in diesem Zelt. Entsprechend gering war ja der Besuch und vor allem groß war unsere Enttäuschung. Meine zumindest. Jesus vergleicht in einem weiteren Gleichnis das Reich Gottes mit einem Senfkorn, das als kleinster Samen in den Boden fällt und zu einem Baum heranwächst, in dem die Vögel ihre Nester bauen. Das Reich Gottes fällt nicht über uns herein wie Blitz und Donner. Es wächst über lange Zeit und beginnt in einem kleinen Samenkorn. Dieses Samenkorn kann wachsen in jedem Einzelnen, der sich Gottes Wort öffnet und sich ihm anvertraut. Und wenn es dort Wurzeln gezogen hat, wird diese Person als Bürger des Reich Gottes eine besondere Ausstrahlung auf die Menschen in ihrem Umfeld haben. Sie werden kommen und sich dem Menschen anvertrauen und eine Heimat finden in der christlichen Gemeinschaft, so wie die Vögel in dem Senfkornbaum ihre Nester bauen. Auch mit diesem Gleichnis macht Jesus deutlich, wie anders Gottes Pläne sind gegenüber unseren Erwartungen. Auf ein Gleichnis, das Jesus zur Erklärung des Reich Gottes benutzt, möchte ich noch eingehen. Dazu lese ich aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 13, die Verse 24 bis 30. Jesus erzählt ein anderes Gleichnis. Gottes Reich ist mit einem Bauern zu vergleichen, der gutes Saatgut auf sein Feld säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und schlich sich davon. Als nun die Saat heranwuchs, ging auch das Unkraut auf. Da kamen die Arbeiter des Bauerns und fragten ihn: Hast du das Feld nicht mit gutem Samen bestellt? Woher kommt denn das Unkraut? Das muss mein Feind dazwischen gesät haben, antwortete der Bauer. Sollen wir das Unkraut ausreißen? Fragten die Arbeiter. Nein, und dabei würdet ihr ja den Weizen mit ausreißen. Lasst beides bis zur Ernte wachsen. Dann werde ich den Erntearbeitern befehlen, sammelt zuerst das Unkraut ein und verbrennt es. Den Weizen aber bringt in meine Scheunen. Für mich ist die Kernaussage dieses Gleichnisses, dass Gott allein es ist, der entscheidet, wer in seinem Reich einen Platz hat. Wir werden sogar davor gewarnt, diese Entscheidung selbst treffen zu wollen, denn unsere Maßstäbe sind unzureichend. Viel zu oft streiten wir Christen über theologische Fragen und trennen uns aus der christlichen Gemeinschaft, weil jeder davon überzeugt ist, das richtige Bibelverständnis zu haben. Es ist nicht unsere Aufgabe, den Glauben des anderen zu beurteilen. Im Gleichnis verbietet es der Bauer seinen Arbeitern, das vermeintliche Unkraut aus dem Boden zu reißen. Denn sie könnten dabei auch den Weizen entwurzeln. Den Weizen vom Unkraut zu trennen, ist alleine Gott selbst vorbehalten. Das, was ich in meiner Predigt heute angesprochen habe, ist nur ein kleiner Teil von dem, was wir in der Bibel zum Reich Gottes finden. Und ich bin sicher, jeder von Ihnen hat noch ganz andere Bibeltexte im Kopf, in dem sein persönliches Bild vom Reich Gottes auch beschrieben ist. Zum Schluss möchte ich noch einmal meine Kernaussagen zusammenfassen. Gottes Reich hat mit Jesus Christus bereits hier auf Erden begonnen. Wir, die wir Christus nachfolgen, sind schon jetzt Bürger im Reich Gottes. Jetzt und hier. Und weil wir bereits zum Reich Gottes gehören, leben wir nach seinen Maßstäben. Wir sind Friedensstifter. Wir verzichten auf Gewalt. Wir richten nicht andere nach ihrem Glauben. Wir bieten als Gemeinde anderen eine Heimat, wo sie sich angenommen fühlen und ein geistliches Zuhause finden. So segne uns der Herr in unserem Tun. Amen.